Für dieses Jahr haben wir uns entschieden, wir werden über Beziehungen nachdenken. Ich muss mal erst mal gucken. Okay. Wir haben uns entschieden, dass wir über Beziehungen nachdenken, weil wir tatsächlich immer wieder feststellen, dass wir auf viele Aufgaben fokussiert sind und Programme, aber Beziehungen sind gefragt. Und gerade jetzt in der Zeit, wo eine sehr turbulente Zeit in der Gesellschaft entstanden ist, müssen wir umso mehr über Beziehungen und Gemeinschaft reden. Ich glaube, das ist das Thema, worüber wir uns als Gemeinde jetzt beschäftigen oder reden sollen. Und von daher habe ich mir überlegt, womit beginne ich überhaupt mein Jahr, zumindest in meiner Gemeinde. Und das, was ich in meiner Gemeinde beginnen möchte, will ich auch hier weitergeben. Ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, die nicht so gerade unbekannt ist. Übrigens, diese Bibelstelle wird auch von Menschen, die mit Bibel und Gott und Gemeinde nichts zu tun haben, verwendet. Und diese Bibelstelle steht ja in Matthäus Evangelium, Kapitel 22, und zwar ab Vers 34. Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 34 bis 40. Ich bitte euch, zum Bibellesen aufzustehen. Lass uns einmal bitte aufstehen, so weit möglich ist. Ich lese einmal aus Matthäus Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 34 bis 40. Und da spricht der Herr Jesus Christus dann mit einem Pharisäer. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer, da kommen wir noch dazu, zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander und einer von ihnen, also von den Pharisäern, ein Gesetzeslehrer, fragte, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das größte oder große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich bete ganz kurz, Herr Jesus, öffne uns den Verstand, die Ohren, damit wir verstehen und hören, aber auch das Herz, damit wir auch aufnehmen können. Danke dir für dein lebendiges Wort. Amen. Bitte setzt euch. Also, das ist eine Bibelstelle, die nicht gerade ganz unbekannt ist. Und man kennt diese Bibelstelle nur aus dem zweiten oder aus der zweiten Hälfte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, heute möchte ich darüber nachdenken, aber zunächst möchte ich euch einmal zeigen, dass es zwei Beweise gibt, um überhaupt auf Musik aufmerksam zu werden. Klavier kann so lange stehen, wie man will. Du wirst niemals glauben, dass es überhaupt Musik gibt, wenn nicht einer anfängt, darauf zu spielen. Dann plötzlich entdeckst du, dass es Musik gibt. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt habe ich entdeckt, dass es Musik gibt. Wie kann ich entdecken, was gute Musik und schlechte Musik ist? Da musst du mal einen Profi dran lassen. Ich habe mal eine Gitarre gehabt. Ich habe vor vielen Jahren versucht, Gitarre zu lernen. Bis heute bin ich leider nicht mal ansatzweise ein Profi geworden. Also ich bin ein schlechter Gitarrist, aber ich versuche mal damit, Gott zu loben, so wie ich kann. Aber ich bin mal auf den Geschmack gekommen, weil eines Tages einer zu uns gekommen ist. Das war ein Flüchtling aus dem Irak vor vielen Jahren. Zu uns nach Hause, und ich hatte so eine alte Gitarre zu Hause und dachte, was will man mit so einer alten Gitarre? Und als ich diese Gitarre in der Hand nahm, da war ich mehr frustriert als sonst was. Aber er nahm einmal diese Gitarre in der Hand und hat diese klassische, das war immer mein Traum, diese Solo-Spiele, so Spanisch zu spielen, was ich bis heute nicht erreicht habe. Leider. Schade. Aber er hat angefangen zu spielen und ich konnte nur zugucken und sagen, Mann, ich will unbedingt mal eines Tages so spielen können. Ich war ein Jugendlicher. Das bedeutet, in der Gitarre steckt Musik. Das habe ich verstanden. Aber ich wusste nicht, dass es auch einen Unterschied zwischen guter Musik und eine schlechte Musik gibt. Also das heißt, man kann auch noch extra einmal auf den Geschmack kommen, wenn man profiweise spielt. Also wenn du mal Musik lieben willst, dann musst du mich einfach von der Gitarre weglassen. Also das bedeutet, was ich damit sagen will, es gibt einen Beweis, um den Gott, der unsichtbar, zu entdecken. Und dieser ist Jesus Christus. Und diese Bibelstelle finden wir in Johannes Evangelium, Kapitel 1, tatsächlich Vers 18. Ich nenne es nur. Also da sagt uns Johannes, der Evangelist, dass Gott kein Mensch gesehen hat, aber Jesus Christus hat uns Gott ausgelegt. Das bedeutet, wer Gott kennenlernen möchte, muss zu Jesus Christus kommen. Aber dann gibt es auch die zweite Entdeckung. Wer überhaupt jetzt entdecken möchte, dass noch einmal einen Gott gibt, der seine Liebe bewiesen hat, muss er zu den Geschwistern kommen und die Liebe untereinander sehen. Woher habe ich das? Johannes wieder, aber im Johannesbrief. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 13, da erwähnt Johannes genau das Gleiche. In Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 18, sagt uns Johannes, um Gott zu sehen, brauchen wir Jesus Christus. Und in Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 13, sagt er, um zu verstehen, wieder zu beweisen, dass es einen Gott gibt, müssen wir einander lieben. Das heißt, die Beziehung muss intakt sein. Und das ist wichtig. Warum? Weil Jesus bringt genau das zum Punkt. Das ganze Gesetz fasst er wie folgt zusammen. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, Seele und Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt ist die Frage, wie kommt das zum Ausdruck? Tatsächlich müssen wir darüber nachdenken, und der Zusammenhang dieses Textes, woher diese Aussage des Herrn kommt, ist, weil ein Pharisäer, und Pharisäer ist in unserem Kontext nicht gerade eine positive Bezeichnung, denn diese Pharisäer waren nichts anderes als religiöse Menschen, die bloß Gebote und Verbote halten oder nicht halten wollten. Und diese Leute stritten sich immer mit einer Gruppe, die hieß Sadduzäer. Diese Sadduzäer war eine Gruppe, die nicht an übernatürlichen Geister geglaubt haben und auch nicht an dem Tod, Leben nach dem Tod geglaubt haben und so weiter. Und die Pharisäer hielten sich immer so wie zu sagen an Schrift und noch extra Schriften, die ich nicht jetzt erwähnen möchte. Es gab mindestens zwei Schulen nach dem Gesetz von Mose, also bei den Pharisäern. Und die Pharisäer hatten nochmal extra Gesetze. Und diese Leute, einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer heißt es hier, kam zu Jesus und fragte Jesus, was ist überhaupt das größte Gebot? Und Jesus fasst das gesamte Gesetz wie folgt zusammen. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst. Das ist ja das Interessante. Und deshalb sollten wir heute über die drei Bereiche nachdenken. Was bedeutet Gott lieben? Und übrigens, diese Bibelstelle ist bekannt auch bei Atheisten, die nicht an Gott glauben, habe ich erwähnt. Aber interessanterweise, sie lassen die erste Stelle weg. Für Atheisten ist der erste Teil nicht bekannt. Liebe Gott. Es geht nur um Soziales, und das habe ich hier sehr stark kennengelernt. Das Soziale ist wichtig, und ich kenne nicht wenig Gemeinden. Sie tun viel Soziales, ohne das Evangelium zu verbreiten. Leider, das gibt's. Aber das, was Jesus hier bringt, ist, er trennt niemals die Liebe zum Nächsten von der Liebe zu Gott. Das ist wichtig. Das ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass Jesus erstmal mit Leuten spricht, die einfach eine Gebote- und Verbote-Beziehung mit Gott hatten. Und das waren die Pharisäer. Das heißt, es handelt sich um die zwei wichtigsten Beziehungen. Und viele von uns haben leider mit Gott sowas wie Gebote- und Verbote-Verhältnis. Aber viele leben auch in Gesetzeslosigkeit und sagen, Gott ist doch ein toleranter Gott. Diese beide Sichten gibt's leider auch heute in Gemeinden. Das ist nicht wenig. Die Basis einer Beziehung muss die Liebe sein. Warum? Weil mein Gott ein Gott der Liebe ist. Das ist sein Wesen. Und wenn er die Liebe ist, der größte Beweis, um zu beweisen, philosophisch gesehen, ne? Um zu beweisen, dass Gott niemals ein abstrakter Gott sein kann, das heißt, der größte Beweis dafür, dass Gott Dreieinigkeit ist, vielfältig ist, ist die Liebe. Denn wenn wir jetzt fragen, Gott ist ewig Liebe, müssen wir die Frage stellen, wen liebte er, bevor überhaupt Menschen und Engel kamen, bevor er sie geschaffen hat? Mit wem pflegte er diese Liebe? Oder ist er irgendwann zu Liebe geworden und dann hat Gott irgendwie dann zugenommen? Das ist nicht Theologie. Theologie ist so wie folgt. Gott kann nicht zunehmen und kann auch nicht abnehmen. Das ist Theologie. Und wenn wir sagen, Gott ist ewig Liebe, dann war er immer Liebe. Der hat nicht irgendwann an Liebe zugenommen. Und die Frage ist, wen liebte er? Gott ist ewig vielfältig gewesen und ist ein Gott der Gemeinschaft. Und diese Beziehung untereinander wurde auch in Liebe gepflegt. Und deswegen fasst Jesus Christus seine gesamte Gebote in eine Liebesbeziehung zusammen und nicht in Gebote und Verbote-Verhältnis, was leider auch unter uns manchmal vorkommt. Und deshalb möchte ich das als erstes sagen, du sollst Gott deinen Herrn lieben. Das ist das Erste, was der Herr Jesus Christus hier bringt. Mit Gott zu leben aufgrund von Gebote und Verbote ist keine Beziehung. Das müssen wir wissen. Denn wenn wir nur darauf achten, die Beziehung mit Gott soll nur aufgrund von Gebote und Verbote, kann schnell aus dir ein Pharisäer werden. Es kann sehr schnell werden. Die Beziehung mit Gott muss auf Basis von Liebe sein, wie sein Wesen ist. Denn er ist ein Gott der Liebe. Und wenn er Beziehung mit dir beginnen möchte oder anfängt, dann fängt er sie auf Basis von Liebe und nicht auf Basis von du sollst und du sollst nicht. Hier müssen wir natürlich sagen, das Gesetz von Mose beinhaltet 613 Gebote und Verbote. Und 365 davon sind ja nur Verbote. Und 248 davon sind bloß Gebote. Und es gibt sowas wie auch die 10 Gebote. Und die Hälfte der 10 Gebote lassen sich auch in eine Beziehung teilen. Und zwar die erste Hälfte lässt sich in Beziehung Mensch, Gott teilen und die zweite Hälfte in Mensch-Mensch-Beziehung teilen. Und Jesus fasst das gesamte Gesetz, das er gegeben hat, fasst er in ein Liebesgebot zusammen. Wenn wir darauf achten, ihm geht es nicht darum, die zwei Gebote auseinander zu trennen. Denn er sagt, das zweite ist genauso groß. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wenn du nur aufgrund von Gebote und Verbote mit mir arbeitest, dann wirst du zu mir kommen und beten, nur weil du musst, nicht weil du Gemeinschaft mit mir suchst. Das ist der Punkt. Das heißt, Jesus beginnt eine Basis mit uns aufgrund von Liebesbeziehung. Zu merken aber ist, dass die Liebe nicht auch gesetzlos ist. Die Liebe hat auch ein Gesetz und dieses Gesetz heißt die Liebe oder Gott. Und Gott ist die Liebe. Ohne diese Entdeckung, dass der Herr mich liebt, aber kann ich niemals den Herrn, mein Gott, lieben. Wichtig ist zu merken, ich kann niemals sozial wirken und anderen lieben, wenn ich die Entdeckung zu meinem Gott nicht gemacht habe. Denn Johannes fasst das so zusammen in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Freunde, hier geht es darum, nicht die Priorität, Gebote zu halten. Die Priorität ist nicht, bestimmte Gebote zu halten, sondern seiner Person festzuhalten. Ich hoffe, dass das uns einmal so ganz klar wird. Wir lieben manchmal Gott, weil wir irgendwelche Gebote nett und schön finden. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Es geht darum, an seiner Person festzuhalten, ihn zu lieben. Vor vielen Jahren, als ich ungefähr ein Jahr gläubig war, war ich auf einer Evangelisation, wo der amerikanische bekannte Evangelist, weltweiter Evangelist, Billy Graham in Deutschland war. Ich war auf dieser Evangelisation. Sprachlich habe ich nicht viel mitgenommen. Ich habe nicht viel von der Predigt mitgenommen. Aber ich kann mich nur an einen Satz erinnern. Er sagte, wenn du mal mit Gott redest, dann sag ihm einfach, ich liebe dich. Sag ihm doch, ich liebe dich. Nicht, was für tolle Werke du dieses Jahr durch mich getan hast. Also das füge ich jetzt hinzu. Ich habe nur diesen Satz mitgenommen. Sag dem Herrn, ich liebe dich. Manchmal geht es nur darum, wir halten nur bestimmte Gebote und bestimmte Verbote, so sind wir gut unterwegs. Aber in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, lesen wir das Glaubensbekenntnis von den Hebräer, Juden. Da sagt Gott ihnen ganz klar, das ist das Glaubensbekenntnis von Shema Israel, höre Israel. Der Herr, dein Gott, ist einzig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Die Frage ist, lieben wir Gebote und Verbote oder lieben wir seine Person? Stell dir das zur Priorität. Nicht jetzt bestimmte Dinge, die er befehlt, zu lieben. Denn du wirst sie tun und mit der Zeit wirst du sie tun und aus dir kann nur ein Religiöser werden. Tu sie, weil du seine Person liebst. Deine Priorität ist, Jesus zu lieben, nicht ein Pack irgendwelche Gebote, die auch super wichtig sind. Aber wichtig, dass wir tatsächlich seine Person lieben. Denn wenn du nur dich an bestimmte Dinge hältst, ja, ich muss beten, ich muss zum Gottesdienst kommen. Hey, das ist nicht in Ordnung, dass du um diese und diese Uhrzeit nicht betest. Und es ist nicht in Ordnung, dass du heute um diese und diese Uhrzeit die stille Zeit gemacht hast. Du wirst feststellen, eines Tages wirst du ein religiöser Pharisäer werden. Genau wie die Freunde von Hiob. Und du wirst aber auch andere leider mit in Leidenschaft ziehen. Tun, leben, weil wir ihn lieben. Denn dieser Pharisäer, da nennt ihn Matthäus, der Evangelist, erstmal ein Pharisäer und dann fügt er etwas hinzu und sagt, er war ein Gesetzeslehrer, Halter. Und dieser Gesetzeshalter, das ist wichtig, ihm war wichtig, dass er eine Tafel von Gesetzen hält. Und jetzt bringt ihn Jesus bei, dass Halten von Gesetzen nur darauf basieren kann, dass man den Herrn liebt. Das ist das erste Gebot, was Jesus uns nah ans Herz legt, dass unsere Beziehung zum Vater, zum Gott ganz klar definiert wird. Aber jetzt habe ich ein Problem. Das Problem ist, dass die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kam mit wie dich selbst nicht ganz klar. Ich habe viele, viele Male dieses Wort gelesen. Und ich habe viele Male versucht, irgendwie wie dich selbst zu vertuschen. Warum? Ich habe tatsächlich jetzt versucht, übrigens, ich habe noch nie eine Predigt darüber gehalten. Ich habe aber zeitlang darüber nachgedacht, was bedeutet wie dich selbst? Ich meine, in Deutschland haben wir es gar nicht nötig zu sagen, liebe dich selbst. Denn in Deutschland, in der deutschen Kultur ist ja bekannt, dass ich im Mittelpunkt stehe. Es ist keine kollektive Kultur. Es geht um mich. Aber hier sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und leider wurde das als eine Impfkampagne benutzt. Also diese Bibelstelle ist keine Impfkampagne, Werbung, um Leute dazu ermutigen.
Das wäre ein Missbrauch vom Wort Gottes sogar. Denn liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn du deinen Nächsten wie dich selbst, du willst dich impfen, das ist gut für dich. Der andere will sich nicht impfen. Ich glaube, das ist in Ordnung für ihn. Wenn wir diese Einstellung haben und einander so stehen lassen, ohne Spaltereien in der Gemeinde zu bringen, ich glaube, dass wir eine bessere Werbung machen, anstatt liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie der Papst dieses Wort für Impfkampagne benutzt hat, glaube ich, das wäre der Irrweg. Das ist gefährlich sogar, weil wir sollten erstmal verstehen, ob wir Gott lieben. Und mittlerweile benutzen Atheisten auch dieses Bibelwort für diese Sache. Und hier sagt Jesus aber, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen habe ich den zweiten Gedanken nicht liebe dich selbst genannt, sondern versöhne dich mit dir selbst. Denn wenn ich jetzt sage, liebe dich selbst, ich glaube, die meisten von euch lieben sich selbst und wollen das Beste für sich. Aber ich kann es nicht ignorieren. Ich hatte ein Problem damit. Bitte versteht meine Gedanken. Meine Gedanken ist, Jesus sagt, die Basis ist, dass deine Beziehung zu mir korrekt ist. Dass du mit mir nicht aufgrund von Gebote und Verbote lebst. Und jetzt sollst du deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann bringt er diesen Zwischensatz zur Rede und sagt, wie dich selbst. Das bedeutet, das ist auch ein Bibelwort. Ich kann es nicht ignorieren. Und jetzt muss ich als Bibelleser und Prediger fragen, was meinst du mit wie dich selbst? Gibt es sowas wie Selbstliebe in der Bibel? Nein, ich würde sagen, ich nenne es anders, weil die Füllung von der Bezeichnung in Deutschland falsch ist. Und deshalb muss ich andere Begriffe dafür nehmen. Und deshalb habe ich mich persönlich dafür entschieden. Versöhn dich mit dir selbst. Warum? Ich habe ein bisschen nach Auslegung gesucht, tatsächlich vergeblich. Ich habe viele Auslegungen gesucht, Kommentare. Vielleicht geht einer von den Auslegern, Bibelauslegern auf dieses Wort vergeblich, habe ich gesucht. Ich habe mindestens 7 Quellen in der Hand genommen. Keiner geht auf den Satz. Die gehen sofort auf Gott und auf Nächsten. Aber auf diese Bezeichnung wie dich selbst habe ich mich gefragt, warum? Mir wäre schon Hilfe. Und gerade wo die Bibel das mindestens, also hier 4-mal im Neuen Testament das erwähnt. Erstens übrigens, lieber Gott von ganzem Herzen ist das Glaubensbekenntnis von Israel gewesen. Das ist 5. Mose Kapitel 5 Vers 6. Und dann in Kapitel 19, 3. Mose, Kapitel 19 Vers 18 kommt dieser Satz zur Sprache. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Davor habe ich gelesen, was kommt denn überhaupt in 3. Mose? Kapitel 19, was geht denn da, so dass Gott dann darauf kommt? Es geht darum, du sollst niemandem Unrechtes tun. Du sollst die Fremden gut behandeln, weil du auch selber fremd warst. Du sollst keine Bestechungen nehmen. Du sollst dein Haus pflegen. Du sollst dein Land pflegen. Und dann kommt er irgendwann so, jetzt zusammengefasst, dann kommt Gott und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier wird die Frage gestellt, was ist das größte Gebot? Und im Neuen Testament kommt das tatsächlich in Römerbrief Kapitel 13 Vers 9 vor, in Galater Kapitel 5 Vers 14 und Jakobus erwähnt das auch in Kapitel 2 Vers 8 und in Matthäus Evangelium hier an der Stelle. Und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet mich selbst lieben? Gibt es auch eine Beziehung zu mir selbst? Und ich würde sagen, da möchte ich wieder persönlich werden. Ich bin der Letzte, der über Selbstpflege reden soll, über Selbstliebe. Weil ich muss echt sagen, ich muss neu entdecken, was es heißt, pfleg dich doch mal selber, Junge. Jetzt geht es nicht um Aussehen. Ihr seht mich mit einem Sakko, der sieht doch schon schick aus. Was will er? Nee, darum geht es gar nicht. Ich habe noch andere Substanzen in mir, die gepflegt werden müssen. Und als ich die Frage gestellt habe, wie sieht ein jemand, der anderen lieben kann? Das ist ein jemand, der mit sich selbst versöhnt ist und sich gut ernährt. Nicht vom Essen rede ich. Wir haben genug zu essen in Deutschland. Aber die Leute sind zu sehr schlecht ernährt, geistlich und seelisch. Und deshalb ist Beziehung und darüber zu reden sehr wichtig in der Corona-Zeit. Ich habe am Ende des Jahres über Einsamkeit geredet. Das ist nicht ein fremdes Thema hier in Deutschland. Viele Menschen leiden unter Einsamkeit hier in Deutschland. Aber was ist das für ein Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Als ich gefragt habe, bin ich tatsächlich wieder auf einen Bibelvers in Kapitel 5 von Epheserbrief gekommen. Und da sagt uns Paulus in Epheserbrief Kapitel 5 Folgendes, Vers 28 und 29. Da sagt uns Paulus: So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Sehr interessant, was Paulus hier zur Sprache bringt und im Zusammenhang mit Liebe übrigens. Im Zusammenhang mit Gott fürchten und im Zusammenhang mit Beziehung. Sagt Paulus: Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und jetzt erklärt er in Vers 29, was Selbstliebe heißt. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Das ist eine interessante Erklärung. Zwei Dinge sagt uns Paulus, was Jesus mit seiner Gemeinde macht oder was wir mit unseren Leiber oder mit uns als Menschen machen. Und zwar nähren, ernähren und pflegen. Das bedeutet hier, es geht um Ernährung. Und was ist Ernährung überhaupt? Ernährung ist nichts anderes, außer mir etwas Gesundes zu essen geben, damit ich auch gesund wachsen kann. Das ist Ernährung. Es gehört zu meinem Wachstumsprozess. Die Frage ist, wie ernähre ich mich? So kann das eine Auswirkung auf meinen Nächsten haben. Wie pflege ich mich? Habe ich als Prediger eine betrübte Seele, so werde ich mit dem anderen betrübt umgehen. So bin ich von der Seele ungesund und ständig in schlechter Laune, so werde ich auch meinen Nächsten begegnen. Und das ist der Punkt. Selbst lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist deine Beziehung zu dir? Bist du leer vom Wort Gottes? Glaub mir, die anderen werden es spüren. Sie werden auch genauso arm werden im Wort Gottes. Wenn du die Autorität Gottes ausstrahlst durch das Wort Gottes, so werden die anderen auch diese Ausstrahlung erleben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erstmal müssen wir die Frage stellen, wie sieht Gottes Liebe zu mir und kann ich überhaupt den anderen Liebe geben, ohne diese Liebe Gottes zu erleben? Nein, kann ich nicht. Ohne den heißen Draht zu Gott, ohne den Strom anzumachen, ohne dass seine Liebe, Römer 5,5, dass seine Liebe in mein Herz ausgegossen wird. Und das ist das Erste, was der Heilige Geist macht. Dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in unser Herz und diese Liebe strömt zu anderen. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit mir erstmal selbst um? Merkt ihr das? Wenn du dir ständig sagst, du bist dumm, du bist eine Niete, du taugst nichts, du kannst nicht predigen, du kannst nicht mal ein Wort halten, du kannst nicht singen, glaub mir, so wirst du auch leben und so wirst du auch mit den anderen umgehen. Das ist Ernährung. Das ist Ernährung. Wenn du ständig unzufrieden mit dir bist, so wirst du ständig anderen kritisieren. Du wirst anderen ständig schlechte Laune machen. Das ist Selbstliebe. Aber ich sag mal, im deutschen Kontext, Selbstliebe ist ein gefährliches Wort. Ich nenne das versöhn dich mit dir selbst. Und diese Selbstversöhnung, es ist möglich, dass du andere nicht lieben kannst, weil du eine gestörte und zerstörte Beziehung zu dir hast. Das ist möglich. Das ist möglich. Jemand, der sich tatsächlich ständig für untauglich erklärt, wird auch keine Tauglichkeit ausstrahlen an die anderen und dann zieht er die anderen auch in Leidenschaft. Jemand, der ständig sagt, ich muss mich impfen, der wird auch anderen zur Impfung zwingen. Glaubt mir das. Ich weiß, mittlerweile ist das ein heißes Eisen, als wäre das ein theologischer Streit. In Gemeinden ist das ein heißes Eisen geworden. Wie schade. Jemand, der sagt, ich muss vorne sitzen, der wird auch von den anderen verlangen, dass sie sich vorne sitzen. Und deshalb mache ich einen Unterschied, wenn ich über diesen Satz nachdenke, zwischen sich selbst lieben und Selbstsucht. Unterschied. Es gibt so etwas wie Selbstsucht und das ist nicht biblisch. Aber Selbstliebe ist eine Versöhnung mit mir selbst. Weißt du, welche Berufung du hast? Weißt du, wie du von Gott geliebt bist? Weißt du, was Gott dir vergeben hat? Jemand, der sagt, Gott kann mir diese Sünde niemals vergeben, glaub mir, wenn dein Bruder in dieser Sünde fällt, du wirst so pharisäisch mit ihm umgehen, das glaubst du gar nicht. Du wirst auf ihn tottrampeln. Die Freunde von Hiob dachten, Hiob, du denkst, du bist immer gerecht gewesen und du verstehst nicht, warum Gott das alles tut. Du weißt du, warum das Gott tut? Du warst ungerecht. Das ist der Punkt. Das sind Freunde gewesen, weil sie das von Gott gedacht haben. Gott bestrafe, weil ich gerade nicht gut unterwegs bin. Und sie nahmen das für sich in Anspruch und wendeten das auf Hiob auch an. So wirst du auch mit anderen umgehen. Deshalb ist diese Selbstversöhnung, fängt erstmal, welches Bild habe ich von Gott und wie bin ich mit Gott versöhnt und dann, wie bin ich mit mir versöhnt? Hast du dir selbst vergeben? Glaubst du, dass Jesus dir alle Sünden vergeben hat? Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Glaubst du, dass Jesus dich ausgerüstet hat mit guten Gaben? Jemand, der nicht predigen kann und ständig behauptet, ich bin der beste Prediger, ist selbstsüchtig. Aber jemand, der predigen kann und ständig mit unbiblischer, verlogener Bescheidenheit kommt, der sagt, ich kann nicht predigen, und jemand, der singen kann und ständig sagt, ich kann nicht singen, der ist mit sich selbst nicht versöhnt. Das ist unbiblische Bescheidenheit. Aber jemand, der sagt, ich bin die Hübschste, ich bin die Klugste in der Gemeinde, ich bin der Beste in der Gemeinde, der ist selbstsüchtig und davon redet die Welt. Und davon reden wir nicht, sondern ich rede von einfach einer Analyse durch die Brille des Vaters, der mich erschaffen hat. Ich bin sein Werk. Wisst ihr, was in Epheser 2,10 heißt? Wir sind seine Schöpfung, erschaffen für Werke, die er vor Grundlegung der Welt geschaffen hat. Wisst ihr, was im Ursprung da steht? Im Griechen heißt, wir sind seine Symphonie, wir sind sein Gedichtstück. Er hat uns gedichtet. Du bist geliebt, du bist nicht dumm. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, dann sag doch, Gott hat mir diese Gabe gegeben und ich möchte sie zu seiner Ehre einsetzen und ich möchte mich sogar jetzt dafür einsetzen, um das in den anderen zu entdecken. Vielleicht hast du auch meine Gabe. Komm, lass uns doch mal zusammentun. Das ist Nächstenliebe. Nicht, ich bin dumm, ach ja, du. Wenn du mit Holz umgehen kannst, dann bitte sag nicht, ich kann mit Metall umgehen. Dann sag doch einfach, ich bin ein guter Schreiner, ich kann damit umgehen, ich bin ein guter Handwerker. Das ist ein Talent von ihm. Setz das zu ihm. Setz das für ihn ein und schau mal, wie Gott dich segnet. Und du wirst eine Freude für anderen sein. Wisst ihr, was das jetzt bedeutet, dass ich predige und das gerade gesungen wurde? Und dass gerade jemand geleitet hat und dass eine Familie hier gesungen hat. Sie haben uns ernährt, gepflegt. Das ist Nächstenpflege. Selbsternährung. Jetzt, er hat eine Gitarre in der Hand, steht 100 Jahre zu Hause, nie angepackt und er kann super spielen. Ich frage mich, wie hat er sich ernährt, wie hat er anderen ernährt? Wie hat er sich gepflegt, wie hat er anderen gepflegt? Und darum geht es. Paulus erklärt Selbstliebe wie folgt nicht. Weder Deutsch, noch Hebräisch, noch Arabisch, er erklärt das biblisch. Jemand, der sich selbst liebt, ist wie folgt. Der ernährt sich und pflegt sich. Wie ernährst du dich? Ich schöpfe meinen Wert aus Gottes Hand. Und übrigens, das ist Identität und wir haben eine Identitätskrise in Deutschland. Männer wissen nicht mal recht, ob sie Männer sind, und Frauen wissen nicht mal recht, ob sie richtige Frauen sind, und wir Christen wissen nicht, wer sind wir jetzt. Wie sollen wir damit umgehen? Wer nicht weiß, wer er ist, der weiß auch nicht, was er tun soll. Und wer nicht weiß, wer Gott ist, der würde niemals entdecken, was sein Wille ist. Denn wenn du entdeckst, wer Gott ist, wie er dich geliebt hat, so wirst du auch deine Identität in ihm entdecken. Und wenn du weißt, wer du in Gott bist, so wirst du wissen, wie du mit dir selbst umgehst. Dann entdeckst du, dass du Mensch bist und nicht Produkt eines Zufalls oder Vergewaltigung oder Unfall, sondern ich bin sein Werk, geschaffen in Jesus Christus. Und dann wirst du auch wissen, mit anderen umzugehen. Deshalb ist das Gebot tatsächlich erstmal: Liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst. Und ich behaupte, dass wir alle uns selbst stückweise lieben, aber wir ernähren und pflegen uns falsch. Das ist das Gefährliche. Als ich in der Orthodoxie war und gläubig geworden bin, einer der ersten Gedanken, mit denen ich mich nicht anfreunden konnte, ist, für mich selbst zu beten. Ich dachte, das wäre eine Sünde. Wie? Ich soll für mich beten? Kann ich sagen, Herr, segne mich? Ja, Jabes hat er mal gesungen in 2. Chroniker, glaube ich, Kapitel 4. Ein Gebet, was einmal in der Bibel auftaucht. Herr, segne mich. Erweite mein Gebiet. Herr, lasse deine Hand über mir. Herr, beschütze mich vom Übel. Und Gott segnete ihn und gab ihm auch die Antwort. Wenn du nicht gesegnet bist, ich frage mich nur, wie kannst du weiterhin Segen transportieren an anderen? Wie kannst du, wenn du nicht gut mit deinen Gottesgaben und Talente umgehst, wie kannst du anderen ernähren und pflegen? Und übrigens, jede Gabe in der Gemeinde ist gegeben, damit die Gemeinde ernährt und gepflegt wird. Und Paulus sagt, wer seine Frau liebt wie sich selbst, auch in sozusagen anders übersetzt, denn das ist wichtig, denn niemand hasst sein eigenes Leib. Denn wie Jesus seine Gemeinde liebt, und wie liebt er sie, oder seine Versammlung heißt es hier, Elberfelder, wie liebt er sie? Er ernährt sie und er pflegt sie. So, jetzt bringt Jesus die Sache auf den Punkt und fasst das gesamte Gesetz zusammen in Gottes Liebe und Nächstenliebe, und dazwischen bringt er: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deshalb schließe ich mit dem Punkt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also niemals kann ich fähig sein, die anderen zu lieben, wenn ich die Liebe Gottes zunächst nicht entdeckt habe. Das haben wir schon gesagt und das ist wichtig. Das Problem, warum Menschen so leben, wie sie leben, ist, weil sie ihre Identität in Gott nicht entdeckt haben. Und jetzt sind wir gefragt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich stelle nur ein paar Fragen, die kommen wirklich aus meiner Erfahrung in Gemeindegründungsarbeit. Möchtest du ständig kritisiert werden? Beantworte die Fragen ganz still für dich. Möchtest du, dass jemand über dich lästert? Einer der schlechtesten Würmer in der Gemeinde, Lästerung. Möchtest du, dass jemand dich ignoriert? Willst du ständig und regelmäßig kommen, ohne dass jemand nach dir fragt und dich mal besucht? Wie sieht's aus? Willst du ständig als, ich weiß nicht, ob du gläubig bist, abgestempelt werden? Willst du ständig als dumm und unwissend bezeichnet werden? Diese Fragen kommen aus Erfahrungen und Realität. Leider sind sie nicht weit weg von Gemeinden. Und meiste Schmerzen kommen von Menschen, die sich nur an bestimmte Gebote gehalten haben, wie man, was wichtig ist, wie ich gekleidet bin, wie ich aufzutreten habe. Dann haben sie die Liebe zu Gott und Nächsten verloren. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit mir um? Und ich schließe mit dem Satz, was der Bibellehrer gesagt hat, MacDonald: Wer sich kennt, der bleibt barmherzig mit den anderen. Ich schließe damit mit der Zusammenfassung ab und sage: Jesus Christus spricht mit einem Schrift bzw. mit einem Gesetzeshalter. Und dieser Mann hieß Pharisäer. Das ist ein aramäisches Wort übrigens. Ich weiß genau, was das Wort heißt. Und das Wort heißt, die Isolierten, die Ausgesonderten, Frischoe. Das bedeutet, sie haben immer auf anderen von oben herabgeschaut. Und Jesus spricht mit so einem jemand, der vielleicht haargenau versucht hat, immer das Gesetz zu halten, aber seine Beziehung mit Gott war nicht intakt und mit den anderen ebenso. Jesus sagt ihm: Liebe deinen Herrn, Jahwe, Gott von ganzem Herzen. Und das zweite Gebot ist nicht kleiner und nicht weniger. Er sagt, es ist genauso gut, so wichtig. Liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst. Liebe Gott, deinen Herrn. Es geht um deine Beziehung mit ihm. Zweitens, versöhne dich mit dir selbst. Fang an, dich zu lieben, wie Gott dich liebt. Ich meine nicht Selbstsucht, sondern Selbstliebe, also sich selber einen Wert zu geben, wie Gott es dir gegeben hat. Drittens und letztens, liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst. Lass uns einmal aufstehen und ich würde gerne, dass wir miteinander beten. Gebetsgemeinschaft bete ich an und wir werden einmal ruhig. Wer beten möchte, darf auch mal laut. Ob kurzes Gebet ist auch wichtig. Lass uns darüber nachdenken. Wie ist meine Beziehung zum Vater, zu mir und zum anderen?